hat sehr wohl auch etwas mit unserem Auftrag als Gemeinde zu tun, den wir in einem einfachen Satz zusammengefasst haben und der so anfängt: Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm. Aber Liebe kann man nicht trennen von Durst, von Sehnsucht nach Gott und Freude an Gott. Und wie wir das anhand von Psalm 63 vor 2 Wochen gesehen haben, ehren wir Gott durch unser Verlangen, unseren Durst, unsere Sehnsucht nach ihm und unsere Freude an ihm. Übrigens, dieser Durst nach Gott, dieses Verlangen nach ihm, glaube ich, wird auch in der Ewigkeit nicht abnehmen. Denn bei Gott wird es immer mehr geben, woran wir uns erfreuen können. Denk mal darüber nach, das ist nochmal ein anderes Thema. Unsere Liebe zu ihm äußert sich durch unsere Sehnsucht nach ihm und unsere Freude an ihm, auch schon hier in dieser Welt. Aber der Vers, der zur Jahreslosung gewählt wurde, der steht ja im Kontext der Vollendung, wo uns in Offenbarung 21 eigentlich das neue Jerusalem, der neue Himmel, die neue Erde beschrieben werden und weist uns also auf das Ziel hin und sagt uns eigentlich am Ende, am Ziel, wird alles gut. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir leben in einer sehr komplexen, säkularisierten, sich immer schneller verändernden Welt, in der Gott keine große Rolle mehr spielt. Und letzten Sonntag haben wir anhand von 1. Petrus 4, 7 bis 11 gesehen, dass wir auf dem Weg zum Ziel auch berufen sind, als Gemeinde Gott zu ehren, ihn groß zu machen durch unsere Liebe zueinander. Und diese Liebe, die wird praktisch, indem wir wachsam und besonnen füreinander beten, indem wir eine herzliche, liebevolle Gemeinschaft pflegen und uns immer wieder vergeben, wenn wir einander schuldig werden. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Und sie äußert sich auch durch unsere Gastfreundschaft und dadurch, dass wir gerne einander dienen mit unseren Gnadengaben, so wird Gott geehrt, auf dem Weg zum Ziel. Aber die Jahreslosung, die klingt auch wie eine Einladung in unserer Zeit. Gott will auch heute schon auf diesem Weg zum Ziel dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst. Und in Offenbarung 22, 17, am Ende der Bibel, da klingt diese Einladung noch einmal an. Da rufen der Geist und die Braut. Wer ist die Braut? Es ist die Gemeinde. Was rufen sie? Sie rufen, komm! Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm, wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Was ist also noch unsere Aufgabe, unser Auftrag, unsere Bestimmung auf diesem Weg zum Ziel durch die Wüste dieser Welt? Das Lied, das wir singen, es gibt eine Antwort.
Das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt. Wer ist schuld, wenn Sterbende es übersehen? Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Glaub doch nicht, zu Gott käme schließlich jeder sowieso. und der Weg sei einerlei. Mancher Weg ist blind und endet bald schon irgendwo. Manche Spur führt weit und führt an Gott vorbei. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Was du weißt, das sag in Liebe, aber sag es klar, dass kein Mensch sich retten kann. Nur am Kreuz, wo Christus hing und für uns durstig war, fängt der Weg zu Gott und seiner Quelle an. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Sprich mit dem, der ohne Christus auszukommen meint, der nur lacht und widerspricht. Jeder braucht den Mann am Kreuz, auch wenn es nicht so scheint. Mancher stirbt längst ohne ihn und merkt es nicht. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld.
Meine lieben Geschwister, wir sind berufen, Wegweiser zu sein, die auf die Quelle des Lebens hinweisen. Wir haben den Auftrag, auf diesem Weg durch die Wüste der Welt den Menschen zuzurufen: Komm doch zur Quelle des Lebens. Ich weiß, wo die Quelle lebendigen Wassers ist. Wenn du durstig bist, komm, ich zeig dir den Weg zum Wasser des Lebens. Komm, du bekommst es umsonst. Komm zu Jesus, dem Mann, der am Kreuz hing und für uns durstig war. Da fängt der Weg zu Gott und seiner Quelle an. Diese Einladung deckt sich mit dem dritten Satz unserer Auftragsformulierung, und der lautet: Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu allen Menschen, indem wir die lebensverändernde Botschaft des Evangeliums in unserem Umfeld liebevoll verkündigen, es segnend beeinflussen und die weltweite Mission unterstützen. Oder anders gesagt, weil wir Gott lieben, können wir auch die Menschen lieben, die Gott liebt und die Gott noch nicht kennen, und für sie Wegweiser zur Quelle des Lebens sein, die Gott selbst ist. Motivation zur Evangelisation und Mission, darum soll es heute gehen in dieser Botschaft, dass wir wirklich Menschen sind, die bewusst und gezielt und liebevoll anderen sagen, wo die Quelle des Lebens zu finden ist, allein in Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Auch in diesem Jahr 2018 ist das die Herausforderung, wenn wir unsere Vision erfüllen wollen, nämlich möglichst viele Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe mit der befreienden Wahrheit Gottes, dem Evangelium, zu erreichen. Wenn Menschen sich rufen lassen zur Quelle des Lebens, Da wird Gott geehrt und sein Lob vermehrt. Lass uns einige Verse aus 2. Korinther 4 lesen. Da finde ich, fassen diese Verse sehr gut zusammen, welche Rolle Gott hat und welche wir haben, wenn es darum geht, dass Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott kommen und von der Quelle des Lebens trinken. Da schreibt der Paulus in 2. Korinther 4, Vers 1, so sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, dem Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. In Vers 4 beschreibt Paulus den Zustand der Menschen, die Christus nicht kennen und nicht an ihn glauben. Er sagt, diese Menschen sind geistlich blind. Sie können nicht erkennen, welchen überragenden Wert, welche Schönheit und Herrlichkeit Christus hat und so nehmen sie ihn nicht als ihren Schatz an oder anders gesagt, sie können die Quelle nicht sehen. Damit sie die Herrlichkeit des Christus im Evangelium erkennen können, ist ein Werk Gottes vonnöten, das die Augen ihrer Herzen öffnet und ihnen Leben gibt. Wie nennt die Bibel dieses Werk Gottes? Es ist die Wiedergeburt, die Neugeburt. Und in Vers 6 beschreibt Paulus genau dieses Wunder Gottes, auch wenn das Wort Wiedergeburt oder Neugeburt hier gar nicht vorkommt. Er sagt, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorleuchten, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Puh, was für ein Wort. Unglaublich. Der Gott, der am Anfang das Licht erschuf, er tut das Gleiche im menschlichen Herzen. Nur ist das Licht diesmal kein natürliches Licht, sondern der volle Glanz von Gottes Herrlichkeit, den wir in der Person von Jesus Christus erkennen. Einer hört das Evangelium und durch den Heiligen Geist wird das Hören des Evangeliums wirksam gemacht und dann geschieht das Wunder und plötzlich kann ein Mensch, der vorher noch geistlich blind war, die Quelle des Lebens sehen. Er kann die Wahrheit und die Schönheit und den Wert Christi, die Herrlichkeit Christi erkennen. So haben wir alle hier, die wir gläubig sind, das erlebt. Und wenn wir ihn als den sehen, der er wirklich ist, dann nehmen wir ihn an als den, der er ist. Und dann heißt es all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12. Und genau das wünschen wir uns für unsere Kinder, für unsere Eltern oder Ehepartner, wenn sie noch nicht gläubig sind. Das wünschen wir uns für unsere Verwandten und Nachbarn und Arbeitskollegen und Freunde und Kommilitonen. Wir möchten, dass ihr Herz erleuchtet wird, sodass sie Christus, die Quelle des Lebens, erkennen und annehmen. Wir wünschen uns, dass sie eine neue Geburt erleben und neues Leben in Christus bekommen und Christi Herrlichkeit schätzen und lieben und mit uns unseren Herrn ehren, jetzt schon in dieser Zeit und einmal in aller Ewigkeit. Nun, welche Aufgabe haben wir bei diesem ganzen Wunder? Offensichtlich können wir niemandem neues Leben geben. Das kann nur Gott. Wir können niemanden zwingen, das Wasser des Lebens zu trinken. Und doch will uns Gott gebrauchen. Er möchte, dass wir Wegweiser sind. In Vers 5 schreibt Paulus, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, Wegweiser. Euer Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Das war also die Rolle des Paulus. Seine Rolle war es, aus einem Herzen der Liebe und im Rahmen eines Lebens des Dienstes Christus zu verkündigen. Und genau das, meine Lieben, ist auch unsere Aufgabe. Die Verkündigung des Evangeliums durch Wort und Tat. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen aus Apostelgeschichte 26 und wir möchten die kurz betrachten. Da wird uns von Lukas gesagt, wie der Apostel Paulus dem König Agrippa über seine Bekehrung und seine Berufung berichtet. Er erwähnt seine spektakuläre Begegnung mit Christus auf dem Weg, auf der Straße nach Damaskus. Und dann beschreibt er den Auftrag, den Christus ihm erteilte. Wir lesen ab Vers 15. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich gesehen hast und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Jesus sagt hier zu Paulus, ich sende dich, um ihnen die Augen zu öffnen. Und wir müssen hier darauf achten, was an dieser Mission hängt, um was es hier geht. Ich sende dich, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein ewiges Erbe. Gerade haben wir noch in 1. Korinther 4 gesehen, dass wir Menschen geistlich blind sind, bis Gott uns die Augen öffnet, um zu sehen. Das heißt, bis Gott in uns neues Leben bewirkt. Und hier in Apostelgeschichte 26 sagt Jesus in Vers 18, ich sende dich, um ihnen die Augen zu öffnen. Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Und ich denke, die Kernaussage, die ist nicht schwer zu verstehen. Gott ist derjenige, der die Augen der geistlich Blinden öffnet, damit sie die Wahrheit und die Schönheit und den Wert Christi erkennen. Und wie tut er das? Nun, indem er Menschen, die schon sehend sind, zu ihnen sendet, damit diese ihnen die frohe Botschaft aus einem Herzen der Liebe und im Rahmen eines Lebens des Dienstes weitergeben. Er sendet uns, damit wir sie zur Quelle bringen. Das ist unser Auftrag, hinauszugehen in dieser Welt, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, den geistlich blinden Menschen zu verkündigen, damit ihre Augen geöffnet werden und sie die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen. Wir können keine Wiedergeburt, kein neues Leben bewirken. Auch können wir niemanden die Augen des Herzens öffnen. Wir können niemanden zwingen, von der Quelle zu trinken. Das geht nicht. Aber unsere Aufgabe ist es, das Evangelium weiterzusagen. Und wenn wir das tun, dann benutzt der Heilige Geist das Gehörte, das Gesprochene, das gelesene Wort Gottes, um Menschen sehend zu machen. Denken wir bloß nicht, wenn Gott das Wunder tut, dann kann er es auch ohne mich tun. Genauso wie die Tatsache, dass wir Strom nicht selbst erzeugen oder Licht nicht selbst schaffen können, uns daran hindert, einen Lichtschalter zu betätigen, sollte uns die Tatsache, dass wir kein neues Leben bewirken können, auch nicht davon abhalten, das Evangelium weiterzusagen. Und es ist mein Gebet, dass unser Herr uns wirklich mit seiner Liebe neu füllt für die Menschen, die die Quelle noch nicht kennen, die herumirren in dieser Wüste des Lebens. Wir können unseren Auftrag nur erfüllen, wenn wir die geistlich Blinden, die in der Wüste herumirrenden, durstigen Menschen lieben und durch unser Leben und durch unsere Worte Jesus bezeugen. Dazu hat uns der Herr durch den Geist Gottes befähigt. Und wir wollen das tun, öffentlich, auch in diesem kommenden Jahr hier in unseren Räumlichkeiten, indem wir Impulsgottesdienste planen und auch haben wollen. Gottesdienste, die ganz gezielt Menschen ansprechen sollen, die die Quelle lebendiges Wassers noch nicht kennen. Aber liebe Geschwister, wir können uns nicht nur darauf verlassen, dass die Menschen aus unserer Stadt zu unseren Impulsgottesdiensten kommen werden, nur weil sie eine Annonce im Amtsblatt oder der Zeitung lesen oder einen Einladungsflyer von uns bekommen. Außerdem ist es äußerst schwierig, dem Nachbarn eine Einladung zur Evangelisation in die Hand zu drücken, wenn man vielleicht schon seit Jahren kein einziges Wort mit dem gesprochen hat über den Gartenzaun. Oder ganz schlimm, wenn man vielleicht noch zerstritten ist, irgendeinen Konflikt austrägt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leute mitkommen zu einer evangelistischen Veranstaltung, steigt, wenn wir zu diesen Menschen auch wirklich eine Beziehung haben und schon eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Wir können nicht evangelisieren, wenn wir Menschen nicht interessant finden, wenn wir sie nicht lieben. Die Verlorenen, die geistlich Blinden, die müssen geliebt werden. Wenn wir sie lieben und ihnen Jesus bezeugen, mit unseren Worten, mit unserem Dienst, dann kann was geschehen. Aber das kann nur geschehen, wenn wir uns bewegen, wenn wir aus unserer Bequemlichkeitszone aufbrechen, wenn wir eben in diese Welt hinausgehen und Kontakte knüpfen mit den Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich denke, die Leute, die müssen spüren, dass sie uns nicht egal sind, dass wir eigentlich ihr Wohlergehen wollen, dass wir sie nicht nur als Missionsobjekt betrachten, sondern wirklich an ihnen selbst interessiert sind. Und ich glaube das immer noch, dass auch heute noch sehr viele Menschen in unseren Straßen, auf unseren Gassen, in unseren Städten unterwegs sind, die einsam sind, die sich eigentlich sehnen nach lebendigem, frischem Wasser. Und sie suchen es ständig an irgendwelchen falschen Quellen. Und deshalb glaube ich, dass die Verkündigung des Evangeliums nicht nur öffentlich, sondern auch persönlich oder beziehungsorientiert ablaufen muss. Ich möchte zum Schluss uns noch 10 Ermutigungen weitergeben, die uns motivieren sollen, das Evangelium weiterzusagen. Vor, ich glaube, 9 Jahren habe ich uns diese Ermutigungen auch schon mal vorgestellt. Sie haben sie nicht geändert. Ich denke, sie sind auch heute noch wichtig und können uns ermutigen und motivieren, Wegweiser zu sein, zur Quelle des Lebens hin. Also, es geht hier in diesem 3. Punkt, Motivation zur Evangelisation. Erstens, erkenne, dass Gott zerbrechliche Gefäße gebraucht. Das haben wir gerade gelesen. In 2. Korinther 4, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche oder wörtlich heißt irdene Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wir alle, wir sind nur zerbrechliche Gefäße. Das ist im Grunde für mich eine sehr tröstliche Botschaft. Wir müssen nicht mit unserer Weisheit und Bildung und Beredsamkeit glänzen, wenn wir das Evangelium weitersagen. Wir sind allesamt zerbrechliche Gefäße. Das heißt, wenn wir uns in unseren Fähigkeiten, das Evangelium weiterzusagen, eher durchschnittlich oder vielleicht sogar unterdurchschnittlich fühlen, dann sind wir genau die richtigen Personen, nach denen Gott sucht. Denn Gott möchte, dass durch das Evangelium seine eigene Kraft, nicht unsere, gesehen wird. In unserer Schwachheit will er stark sein und den Schatz des Evangeliums hervorleuchten lassen. Also egal, ob du jung oder alt bist, Mann oder Frau, belesen oder weniger belesen, gebildet oder weniger gebildet, du bist als gewöhnlicher Christ zum größten Werk in dieser Welt berufen, nämlich mitzuwirken, dass Menschen die Quelle des Lebens finden. Ja, dass Gott blinden Menschen die Augen des Herzens öffnet, damit sie den Schatz Christi sehen. Zweitens, besorge dir gute Schriften zum Weitergeben. Das Weitergeben von guter christlicher Literatur ist eine Möglichkeit, wie wir das Evangelium verbreiten können. Und deshalb sollten wir ein paar gute evangelistische Traktate oder einige gute evangelistische Bücher oder Zeitschriften oder vielleicht mal auch ein evangelistischer Klassiker wie Jesus, unser Schicksal. Welche sind durch dieses Buch zum Glauben gekommen? Weil jemand ihnen dieses Buch in die Hand gedrückt hat vor vielen Jahren. Oder auch ein Neues Testament immer parat haben zum Weitergeben. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir uns das zum Prinzip machen. Überall, wo ich nur kann, möchte ich auf Christus hinweisen. Nicht aufdringlich, weil das schadet dann, da geht der Schuss nach hinten los. Aber einfühlsam, freundlich, liebevoll. Und so können wir uns in unsere Taschen, in unsere Portemonnaies, in unsere Autos, in den Spind, ins Wartezimmer. Friedemann macht es so, da gibt es auch ein paar christliche Zeitschriften im Wartezimmer bei ihm. Einfach Dinge auslegen, bereit haben. Und dabei vielleicht auch wirklich beten, Herr, hilf du mir heute, ein Wegweiser zur Quelle des Lebens zu sein. Zeig mir, wenn du vorbereitet hast, gebrauch mich dazu, die Augen der Blinden zu öffnen. Du kannst das Wunder tun, aber ich möchte dein Diener sein, ein Wegweiser. 3. Ermutigung. Sei gewiss, dass Gott viele Impulse gebrauchen kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir jemandem über Jesus sagen, durch viele andere ergänzt werden können. Das muss nicht immer das ganze Paket sein, das ganze Evangelium. Manchmal hat man gar nicht die Zeit dazu. Aber einen Gedanken, einen Satz, ein Hinweis, ein Impuls kann Gott in seiner Vorsehung schon gebrauchen, um zu dieser Person zu reden, während er dabei ist, ihr die Augen für Christus zu öffnen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gott verschiedene Menschen und Impulse gebraucht, um seine Absichten zu erfüllen. Und deshalb denke nie, ach, mein kleines Wort oder mein Impuls oder mein Satz oder mein Hinweis oder auf Jesus oder auf das Evangelium hin, das ist sowieso vergeblich. Nein, auch das kleinste Wort über Christus ist nicht vergeblich. Es kann wie so ein kleines Samenkorn anfangen zu wirken im Herzen des Menschen. Oder es könnte auch das letzte entscheidende Wort sein, das Gott dazu gebraucht, einen Menschen zum Glauben zu führen. Weil schon andere vor uns begossen haben und schon manches gesagt haben und das Feld ist vorbereitet. Kann auch geschehen. Vierte Ermutigung zur persönlichen Evangelisation. Finde Menschen interessant und versuche mit ihnen Kontakt zu knüpfen. Und da muss ich immer wieder an mein altes Zitat hier von C.S. Lewis denken, das mir so gut gefällt und das ihr schon gehört habt. Es gibt keine gewöhnlichen Leute. Wir haben noch nie mit einem Normalsterblichen gesprochen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir kurz abfertigen und ausbeuten. Mag den Typ, der bringt das so auf den Punkt, C.S. Lewis. Ich freue mich echt mal, den Mann im Himmel zu sehen. Ich bewundere ihn. Der hat einfach eine Gabe, Dinge auf den Punkt zu bringen. Wir können nicht evangelisieren, wenn wir Menschen nicht interessant finden. Wenn uns das nicht bewusst ist, wir haben es hier mit Unsterblichen zu tun. Mit Menschen, die Gott gewollt hat und die er liebt. Und Menschen sind interessant. Jede Person, mit der wir sprechen, beim Einkaufen, im Bus, im Flugzeug, bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni, im Kindergarten, beim Spazierengehen, beim Sport machen, ist eine erstaunliche Schöpfung Gottes mit 1000 interessanten Erfahrungen. Hinter jedem Menschen steht auch eine Geschichte und jeder Mensch dürstet nach echtem Leben. Und da sind wir herausgefordert. Gezielt zu diesen Menschen, die wir interessant finden, Kontakt zu knüpfen. Und wir können nur beten, dass dann aus so einem sozialen Kontakt auch eine Beziehung werden kann. Das wird uns Zeit kosten, auch einen Teil unseres Privatlebens. Aber wie sollen andere Menschen Gottes Gnade in uns erkennen, wenn wir immer unseren Sicherheitsabstand bewahren oder wenn wir uns nur in unserer christlichen Subkultur aufhalten? Wie soll das gehen? Das führt mich zu der fünften Ermutigung und die ist sehr wichtig. Sei gastfreundlich und lade Nichtchristen in deine Wohnung ein. Auch nichts Neues, haben wir auch schon etliche Male hier durchgekaut. Das letzte Mal ziemlich gründlich vor einem Jahr. Da ging es um das Thema Gastfreundschaft, ein Weg zur Evangelisation. Und jetzt müssten wir uns eigentlich fragen, ja, haben wir es umgesetzt? War es möglich, im letzten Jahr auch Leute mal an unseren Tisch einzuladen, die Christus nicht kennen? Ein Nachbar vielleicht oder eine Arbeitskollegin, ein Arbeitskollege. Unsere Wohnungen und Häuser, die sollten eigentlich in unserer Nachbarschaft wie so Leuchttürme sein, wo das Evangelium gelebt und gelehrt wird. Die ersten Christen, Die trafen sich in den Häusern und haben gerade da das Evangelium verkündigt. Und es ist eine Tragik, wenn wir als Christen unsere Nachbarn vielleicht gar nicht mehr kennen. Wenn wir Leute zu uns einladen, lernen wir sie nicht nur besser kennen, sondern ich glaube, wir erweisen ihnen auch einen bedeutenden Dienst. Unter Umständen sind sie vielleicht sogar bereit, wenn man eine Beziehung zu ihnen hat oder aufgebaut hat, vielleicht in einen evangelistischen Hauskreis zu kommen, den man auch irgendwo in einem Haus organisieren kann oder selber in seinem eigenen Haus organisieren kann. Wir können keine glaubwürdigen Zeugen des Evangeliums sein, wenn wir nie gastfreundlich sind. Es geht nicht. Sechstens, sei mutig und lade Menschen in die Gemeinde ein. Wenn wir zu Nichtchristen eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut haben und Zeit mit ihnen verbracht haben in unserem Zuhause, wird irgendwann auch der Punkt kommen, wo wir sie auch in unsere Gemeinde einladen können. Zu so einem Impulsgottesdienst. Oder vielleicht auch einfach mal in einen ganz normalen Gottesdienst. Allein schon die liebevolle, freundliche, authentische Atmosphäre kann auf Außenstehende anziehend wirken. Das sollte unser Ziel sein, dass die Leute etwas spüren, dass sie etwas sehen, dass sie vielleicht denken, was haben die, was mir vielleicht fehlt? Siebtens, sei hilfreich und setze deine Begabung zum Dienst ein. Damit meine ich nichts anderes, als dass wir uns überlegen, wie wir durch unsere Begabung anderen Menschen, die Christus nicht kennen, helfen können. Wenn jemand gut Mathe kann, wenn er gut singen kann, oder vielleicht hat jemand die Gabe, Autos zu reparieren, oder jemand kann wirklich toll backen. Egal welche Begabung du auch hast, überlege dir, wie du einem Nichtchristen mit dieser deiner Gabe dienen kannst, damit etwas von der Liebe Jesu, die in dir ist, von dieser Person wahrgenommen wird. Deine Begabung will Gott in der Evangelisation gebrauchen. Achte Ermutigung. Erfülle die Stadt mit der Botschaft des Evangeliums. Als die Apostel in Jerusalem vor den Hohen Rat gestellt wurden, wisst ihr, was die Hohepriester damals sagten? Ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Apostelgeschichte 5, Vers 28. Und genau das sollte auch unser Traum als Gemeinde sein. In unserer Stadt, dass wir Pfullingen erfüllen mit der Lehre von Christus. Mit dem Evangelium. Deshalb möchten wir in regelmäßigen Abständen diese Impulsgottesdienste haben, aber auch zusammen mit unseren befreundeten Gemeinden auch in diesem Jahr ein ACE-Hallengottesdienst planen und haben in den Hallen. Ist auch immer wieder ein ganz klares Statement. Wir hier Christen, wir bekämpfen uns nicht, wir sind nicht irgendwie als Konkurrenten unterwegs, sondern wir haben ein Anliegen, wir wollen die Stadt mit dem Evangelium erfüllen. Diese öffentlichen Veranstaltungen, sie sollen dazu dienen, die Stadt mit dem Evangelium zu erreichen. Denn das Evangelium ist eine persönliche, aber auch eine öffentliche Wahrheit. Es ist eine öffentliche Wahrheit, weil sich Jesus als der Schöpfer und als der Erhalter und als der Erlöser und der Vollender der Welt offenbart hat. Die Schöpfung, die Erlösung, das Weltgericht geht alle Menschen an, ob sie daran glauben oder nicht. Und deshalb wollen wir die Botschaft auch öffentlich verkündigen. Und wir können es und dürfen es hier in Deutschland noch tun. Wir sind nicht bedroht durch so ein Gesetz, was irgendwelche Politiker erlassen wollen, wie jetzt gerade in Bolivien. Das Evangelium ist nicht Privatsache. Das versuchen uns die Medien immer klarzumachen. Religion ist Privatsache. Frag mich ja nicht über meinen Glauben. Jeder mag glauben, was er will. Es ist nicht Privatsache. Wenn ich anderen verschweige, wo die Quelle des Lebens zu finden ist, muss ich das vor Gott verantworten. Neuntens. Lies Bücher über persönliche Evangelisation. Ich denke, es ist nicht getan mit einer Predigt im Jahr über dieses Thema. Wir müssen uns immer wieder neu motivieren lassen. Hören, was für Erfahrungen auch andere gemacht haben. Mit ihren Wegweiser-Erfahrungen uns mal auseinandersetzen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns gerade durch gute Bücher auch zu diesem Thema persönliche Evangelisation immer wieder ermutigen lassen. Und Jim Peterson, Evangelisation, ein Lebensstil, ist immer noch der Klassiker. Bei Amazon zu haben für 6,53 Euro gerade. Oder sein zweites Buch, was er zusammen mit Mike Shammy geschrieben hat, Der Insider, Evangelisieren durch Beziehungen. Und ich habe diesen Mann kennengelernt mal auf einer Konferenz. Der ist sowas von authentisch. Der schreibt nicht nur vom Hörensagen, der hat das alles erlebt in Brasilien als Missionar. Und gerade fertig gelesen habe ich letzte Woche das Buch von Ulrich Parzani, Was nun Kirche? Ist leider noch ein bisschen teuer, weil es ist auch ein Hardback, 16,95 Euro, aber allemal lesenswert. Ein Buch, das nicht nur die Fehlentwicklungen und Konflikte in der evangelischen Landeskirche sehr offen und direkt beschreibt, sondern auch total evangeliumzentriert ist und Mut macht zur Verkündigung des Evangeliums. Denn nur das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in der Bibel bezeugt wird, kann das Leben der Menschen und letztlich auch die Gemeinden erneuern. Das ist sein Plädoyer in diesem Buch. Also Bücher über Evangelisation. Sie können uns ermutigen und inspirieren, unseren Auftrag besser zu erfüllen. Last but not least, noch eine 10. Ermutigung. Bitte Gott um Freimut. Liebe Geschwister, sogar der Apostel Paulus, er bittet die Geschwister in Thessalonich, in Kolosse und in Ephesus, für ihn zu beten, damit er Freimut hat, das Evangelium zu verkündigen. Wenn schon Paulus jene Gebete benötigt, wie viel mehr benötigen wir sie dann? Und deshalb möchte ich diese Predigt mit diesem letzten Gedanken schließen. Evangelisation beginnt mit Gebet. Lasst uns immer wieder vor Gott treten und beten, dass er uns erfüllen möge mit Liebe für die Verlorenen, mit Freimut und Freude, damit wir gute Wegweiser zur Quelle des Lebens sein können in unserem Umfeld. Gott will und kann die Augen der Menschen öffnen und neues Leben schenken. Die Verkündigung des Evangeliums aus einem Herzen der Liebe im Rahmen eines Lebens des Dienstes, wie wir das gesehen haben, in diesem Wort, das wir heute uns angeschaut haben. Das ist unsere Aufgabe. Ulrich Parzani, er beendet sein Buch mit folgendem Abschnitt. Er schreibt, es fehlt uns Christen heute nicht an Freiheit, und er meint uns Christen hier in Deutschland und in Westeuropa. Es fehlt uns Christen heute nicht an Freiheit, Kommunikationsmitteln und Geld. Die Möglichkeiten sind so groß wie nie in der Geschichte Europas zuvor. Fehlt es uns an Vertrauen auf den lebendigen Gott und sein Wort? Lasst uns beten. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Wollen wir doch, liebe Geschwister, Gott ehren durch unsere Liebe zu allen Menschen. indem wir ihnen die lebensverändernde Botschaft des Evangeliums mit Freimut und Freude und liebevoll sagen. Lasst uns Wegweiser sein zur Quelle des Lebens. Amen.